Ich bin gerade darauf hingewiesen worden, ich habe ganz vergessen zu sagen, wo ich eigentlich herkomme. Ich habe zwar gesagt, dass ich verheiratet bin, Kinder habe und Tischler war, aber ich habe nicht gesagt, wo ich herkomme. Das möchte ich gerne nachholen. Ich komme aus Limbach-Oberfrohna. Wird vielleicht nicht jedem was sagen, das liegt neben Chemnitz. Ist übrigens die Stadt vielleicht mitgekriegt, wo vor einigen Jahren mal ein Auto ins Kirchendach geflogen ist. Das ging damals durch alle Medien auf der ganzen Welt. Kamen E-Mails aus Paraguay und Australien und sonst woher. Ja, da steckte ein Auto bei uns oben im Kirchendach. Ein eigentlich unglaublicher Vorgang, wenn man da davor steht. Das ist eine Entfernung von der Straße bis zur Kirche von 30 Metern. Und in 8 Meter Höhe steckte das Auto oben im Dach. Wenn man das gesehen hat, hat man sich gefragt, wie es da hingekommen ist. Eine verrückte Geschichte. Und da hat RTL, da war dann unser Pfarrer, war beim Günter Jauch und also da war was los, ja. Und das ist, also ganz oft, wenn ich irgendwo hinkomme, sage von Limbach oder Frohna, ach, das war doch das mit dem Kirchenflieger. Ja, ansteckendes Christsein. Also das Wort ansteckend, das hat ja zunächst mal heute einen sehr schlechten Beigeschmack. Es geht ja in Zeiten von Corona gerade darum, sich nicht anzustecken und auch niemanden anders anzustecken. Vielen macht das Wort Ansteckung heute außerdem ja auch Angst, weil es automatisch mit Krankheiten in Verbindung gebracht wird. Dabei muss Ansteckung ja gar nicht immer negativ sein. Es gibt auch positive Fälle von Ansteckung. Zunächst, was genau bedeutet denn eigentlich Ansteckung? Genau. Also Ansteckung, das ist die automatische Weitergabe von etwas von einem Menschen auf einen anderen Menschen. Der eine hat etwas und es wird ohne willentliche Entscheidung auf den anderen übertragen. Der andere, der kann nichts dagegen tun, er ist dem einfach ausgesetzt. Bei Krankheiten ist es natürlich ärgerlich, da will sich keiner anstecken. Deshalb ist es besser, mit Leuten, die das Coronavirus oder eine Virusgrippe haben, in dieser Zeit keinen Kontakt zu haben. Ansonsten läuft man Gefahr, sich anzustecken. Und wenn man doch Kontakt hat, dann kann man das am Ende nicht verhindern. Aber es gibt auch Dinge, von denen ich mich beispielsweise sehr gerne anstecken lasse. Mich haben beispielsweise schon Menschen mit ihrer Freude oder Begeisterung angesteckt. Ich konnte mich dem nicht entziehen. In diesen Fällen ist das was absolut Positives, weil etwas Gutes auf mich übertragen wird. So wie man sich nicht wehren kann, dass man sich bei entsprechendem Kontakt mit einer Krankheit ansteckt, so kann man sich auch nicht wehren, wenn man mit einem fröhlichen und begeisterten Menschen zusammen ist. Da wird man mit hineingezogen, man kann sich diesem Einfluss nicht entziehen, selbst wenn man das vielleicht gar nicht vorhatte. Manchmal kann das auch eine Umgebung oder eine Atmosphäre sein. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Zeit vor Corona, bei einem fetzigen Konzert, wo viele zusammen sind, feiern und mitsingen. Da kann man das erleben, von einer Welle der Begeisterung mitgerissen zu werden. Auch in einem Fußballstadion ist das möglich, wo ja eine unglaublich euphorische Stimmung herrscht, wo tausende Menschen zusammen begeistert ihre Mannschaft anfeuern und singen. Das kann einpacken, ob man das will oder nicht. Hast du das vielleicht schon mal irgendwo erlebt? Einem Freund von mir, dem ist es so gegangen. Der hatte mit Fußball nichts am Hut. Aber dann ist er wegen seiner Söhne mal mit ins Stadion gegangen, als noch Zuschauer erlaubt waren. Jetzt wird das ja langsam wieder, aber... Und dann hat er diese unglaubliche Stadionatmosphäre erlebt, dass viele tausend Menschen zusammen waren, begeistert ihre Mannschaft angefeuert haben und um ihn rum aus tausenden Kehlen gesungen wurde. Auch wenn er am Anfang wirklich distanziert war und ja eigentlich nur wegen seiner Söhne so als Aufpasser mit war, da wurde er doch von dieser Welle der Begeisterung mitgerissen. Er konnte sich dem nicht entziehen. Er wurde zum Fußballfan. Dem einen Stadionbesuch folgten weitere. Bald hatte er die entsprechende Fankleidung, Trikot, Kappe und Schal. Ein Distanzierter war zum Fan geworden. Er hatte sich mit dem Fußballvirus angesteckt. Und genau das möchte Jesus von uns, von seinen Nachfolgern, dass wir die Menschen um uns herum mit unserem Glauben anstecken. dass wir sie mit unserer Freude und Begeisterung über Jesus ein Stück weit mitreißen. Jeder von uns kann ein ansteckender Zeuge für Jesus sein, der seinen Glauben so lebt, dass er öffentlich sichtbar ist und Menschen neugierig auf Jesus macht. Und ich denke, unser Land braucht ganz dringend Christen, die aus lauter Begeisterung über Jesus nicht den Mund halten können, sondern die Menschen in ihrem Umfeld, mit denen ihre Begeisterung teilen und sie mit dem Glauben anstecken. Nun hinkt dieser Vergleich, wie jeder andere Vergleich, zwischen ansteckender Krankheit und einem ansteckend gelebten Glauben, aber an einer Stelle. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber einen ganz wesentlichen Unterschied. Eine ansteckende Krankheit, die will niemand willentlich weitergeben. Es kann aber auch niemand wirklich verhindern, wenn die Krankheit ansteckend ist, dann wird sie andere anstecken. Und genau das ist bei unserem Glauben anders. Der ist nicht automatisch ansteckend. Und da wird es auch nicht ohne unseren Willen und ohne unser Zutun. Im Gegensatz zur Ansteckung einer Krankheit müssen wir wollen, dass wir mit unserem Glauben andere Menschen anstecken. Und das können wir auch selbst beeinflussen. Wir können dafür sorgen, dass unser Glaube für andere Menschen sichtbar ist. Und dass er so ist, dass sie neugierig werden und dass sie davon mitgerissen werden. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie muss denn mein Leben, meine persönliche Art und mein Umgang mit anderen Menschen sein, damit die Menschen in meinem Umfeld aufmerksam und neugierig werden, sie ins Fragen kommen und schließlich vom Glauben angesteckt werden. Die erste Voraussetzung ist, dass wir als Christen wahrnehmbar und erkennbar sind und dass wir uns zu unserem Glauben bekennen. Wer den Glauben in sich selber einsperrt und ihn zur Privatsache erklärt und ihn nie äußert, der kann das nicht. Erkennst du, was das ist? Das ist eine Lampe. Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht unbedingt zugleich klar. Momentan ist ihr Licht aber eingesperrt. Es ist nicht zu sehen, es leuchtet nicht. Niemand hat etwas davon. Wenn wir als Christen so sind wie diese Lampe jetzt, dass man gar nicht erkennen kann, dass wir Christen sind, dann können wir ebenso wenig für andere ansteckend sein, wie diese Lampe in diesem Zustand hier nicht leuchten kann. Von der Lampe hat man nur etwas, wenn man ihr Licht rauslässt. Und genau so müssen wir unseren Glauben öffentlich zeigen. Er muss sichtbar sein. Auch im Zusammenhang mit Krankheit wird klar, dass etwas nur dann anstecken kann, wenn es äußerlich zutage tritt. Also wenn Viren im Inneren unseres Körpers sind, zum Beispiel nur in der Lunge, da können sie nicht anstecken. Nur wenn sie außen sind, also im Mund oder an der Hand, dann geht das. Und gerade das ist ja nun eben die Gefahr am Coronavirus oder an anderen Viren auch, dass sie im Rachen- und Mundbereich sitzen und deshalb eben beim Reden freigesetzt werden können. Deshalb soll der Mundschutz getragen werden. Wenn unser Glaube irgendwo tief in uns eingesperrt ist und gar nicht zutage tritt, dann kann er nicht anstecken. Er muss nach draußen. Das bedeutet auch, selbst wenn wir unseren Glauben bekennen, aber das nur zu Hause oder in der Gemeinde tun, aber ohne Kontakt zu anderen Menschen, dann können wir keine ansteckenden Christen sein. Wir haben jetzt ja nun alle über einen langen Zeitraum die Erfahrung der Kontaktbeschränkung machen müssen. Wenn wir unserem Glauben auch Kontaktverbot zu anderen Menschen erteilen, dann kann er unmöglich andere anstecken. Das hat eine tiefe Logik und die jetzige Situation macht uns das ja sehr deutlich. Ohne Kontakt keine Ansteckung. Es ist also Grundvoraussetzung, dass wir unseren Glauben im Alltag und im Kontakt mit anderen Menschen leben, dass er an unserem Verhalten sichtbar und hörbar ist. Also Fußballfans, den sieht man in der Öffentlichkeit ja absolut sicher an, zu welcher Mannschaft sie gehören. Und man hört es auch. Zum einen haben sie die entsprechende Kleidung ihres Vereins an und auch an ihren Gesängen, da hört man, was ihr Verein ist, ob sie hier in München zu den Roten oder zu den Blauen gehören. Fußballfans sind in der Öffentlichkeit wahrnehmbar. Und genau das müssen wir Christen auch sein. Wir müssen die Fußballfans nicht kopieren oder nachahmen, uns nun einen Schal drum wickeln oder irgend sowas. Aber wir können davon lernen. Wenn ihre Mannschaft gewonnen hat, dann sind die Fans enthusiastisch. Sie sind fröhlich, sie feiern. Wenn du sie nach dem Spiel triffst, wie sie durch die Stadt gehen oder in der U-Bahn, da weißt du sofort, ob ihre Mannschaft gewonnen hat oder ob sie verloren hat. Wisst ihr, als Christen, da wissen wir doch, dass wir durch Jesus aus der Verlorenheit durch die Sünde gerettet sind. Wir haben einen rettenden Glauben, wir sind Gewinner. Das ist doch ein totaler Grund zur Freude, wenn man gerettet wird und damit ein Gewinner ist. Oder merkt man dir das an? Hast du diese Freude der Gewinner? Bist du ein fröhlicher Mensch, der trotz der Umstände auch dieser Zeit, die ja wirklich schwierig sind, von dieser Hoffnung und Freude der Rettung geprägt ist? Die Menschen müssen merken, dass wir nicht auf der Verliererseite stehen, sondern dass wir auf der Siegerseite stehen und deshalb Freude haben. Gerade in diesen Corona-Zeiten haben die Menschen ja viele Fragen. Die Angst geht um, viele haben die Hoffnung verloren. Was würde denn passieren, wenn die Leute um uns herum gerade jetzt an uns Christen merken würden, dass wir Christen trotz allem eine tragfähige Hoffnung haben? Würden sie dadurch nicht begreifen, dass der Glaube an Jesus nicht nur eine nutzlose Theorie ist, die am Ende gar nichts bringt, sondern dass es ein relevanter Glaube mit Auswirkungen auf das Leben ist? Wir haben die beste Botschaft der Welt. Das kann und das muss uns innerlich so begeistern, dass es nach draußen dringt. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich bin ein begeisterungsfähiger Typ. Also wenn meine Fußballmannschaft ein wichtiges Spiel gewinnt, dann kann ich vor Freude schon mal so richtig ausflippen. Ihr könntet meine Kinder fragen, die können davon berichten. Auch gute Musik, das kann mich so packen, dass ich davon mitgerissen werde und laut mitsinge. Meine Frau, die weiß über Fußball und meine Lieblingsmusik mittlerweile bestens Bescheid. Und das, obwohl sie sich nicht für Fußball interessiert und meinen Musikgeschmack nicht teilt. Warum? Wenn mich etwas begeistert, dann muss ich das jemandem erzählen. Oft ist sie dann die Erste, die mir über den Weg läuft und dann teile ich ihr meine Begeisterung ungefragt mit. Mittlerweile hat sie auf diese Weise erstaunliches Wissen erworben. Sie kann erklären, was Abseits ist, sie erkennt die Spieler und vieles mehr. Sicher kennst du das auch, oder? Wenn uns etwas begeistert, dann wollen wir es anderen mitteilen oder besser, wir müssen es, wir können gar nicht anders. Schon in der Bibel ist dieser Automatismus bekannt. Wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Begeisterung führt zu Mitteilung. Im Umkehrschluss sagt dieses Wort aber auch, wovon ich nicht rede, davon bin ich vielleicht nicht wirklich begeistert. Also die logische Voraussetzung, um andere Menschen mit Begeisterung über Jesus anzustecken, ist, dass wir zunächst einmal selber begeistert sind. Einfach deshalb, weil wir mit Jesus das Beste haben, was man haben kann. Nur wer selber brennt, kann andere anzünden. Ganz logisch. Oder im Bilde der Ansteckung gesprochen, nur wer im positiven Sinne infiziert ist, kann andere anstecken. Ich habe letztens ein T-Shirt im Internet gesehen, was mir total gefallen hat und was ich mir direkt bestellt habe. Ich habe das mal mitgebracht, ich zeige euch das mal. Da steht drauf, positiv auf Jesus getestet. Mir hat es deshalb gefallen, weil das genau das deutlich macht. So wie man im negativen Sinne den Virus in sich trägt, so haben wir als Christen Jesus durch seinen Heiligen Geist in uns drin. Und wenn man uns testen würde, dann würde man uns positiv auf Jesus testen, so wie man jetzt auf den Virus positiv getestet wird, wenn man ihn in sich drin hat. Und genau darum geht's. dass wir Jesus in uns haben und ihn fröhlich an andere weitergeben und sie damit im positiven Sinne infizieren und anstecken. Leider fehlt heute vielen Christen die Begeisterung für Jesus. Und das müssen wir meiner Ansicht nach dringend ändern. Uns kann doch gar nichts Besseres passieren, als Jesus zu kennen und mit Jesus zu leben. Dadurch haben wir einen Schatz. Dadurch haben wir allen Grund zu Hoffnung und Freude, egal wie schwierig die Zeiten sind. Merken die Menschen um dich herum, dass du als Christ, weil du davon weißt, besser dran bist, deine Freunde, Freundinnen, Mitspieler im Sportverein, deine Nachbarn, Arbeitskollegen. Nur wenn sie das merken, kann es anstecken. Es ist von ganz grundsätzlicher Bedeutung, dass wir fröhliche, hoffnungsvolle und öffentliche Christen sind, um ansteckend zu sein. Vielleicht fragst du jetzt, okay, verstanden, aber wie kann denn das nun ganz praktisch gehen? Was kann ich konkret dafür tun? Was muss ich vielleicht bei mir ändern, um ein ansteckender Christ zu werden? In der Bibel werden uns ganz viele Verhaltensweisen genannt, durch welche unser Glaube sichtbar und hörbar wird. Das Gute dabei ist, dass es dabei um Dinge geht, die überhaupt nicht abhängig davon sind, was du gut kannst oder was dir nicht so liegt, welche Gaben du hast und welche nicht. Es geht um die Art unseres Umgangs mit unseren Mitmenschen. Und die können wir ausnahmslos alle selber beeinflussen. Ich möchte eine der wichtigsten nennen, sie etwas erklären und Beispiele dafür bringen. Wir werden in der Bibel aufgefordert, dass unser Umgang untereinander von Liebe geprägt sein soll. Da wird die Formulierung gebraucht, dass wir eins sein sollen, einträchtig beieinander sein. Eine Gemeinde wird anziehend, wenn die Menschen merken, die gehen dort gut miteinander um. Da ist ein anderer Ton. Dann bekommen die Menschen Sehnsucht, auch dazu zu gehören. Wenn wir Christen uns dagegen untereinander genauso belöffeln oder ausgrenzen oder was auch immer, wie das an vielen anderen Stellen unter Menschen der Fall ist und gerade jetzt in dieser Zeit, dann braucht das schlicht niemand. Noch gerade jetzt, wo kaum noch andere Meinungen toleriert werden, wo sich in Schubladen gesteckt wird, da können wir und müssen wir vorleben, wie man trotz unterschiedlicher Meinungen respektvoll und gut miteinander umgehen kann. Nur dann ist Gemeinde anziehend, wenn die Menschen merken, dort ist ein anderer Umgangston. Die gehen gut miteinander um. Nur dann wird es anziehend. Wenn es bei uns in den Gemeinden genauso ist wie überall anders, warum sollten Menschen dann in unsere Gemeinde kommen? Gibt es ja keinen Grund. Sich zu belöffeln, das haben sie an vielen anderen Stellen auch schon. Und Unfreundlichkeit. Wenn sie aber bei uns was anderes erleben, dann wird es anziehend. Aber nicht nur untereinander liebevoll umgehen, sondern auch eben ein liebevoller Umgang mit anderen, mit Freunden, Klassenkameraden, Nachbarn. Dass die Liebe Gottes zu uns Menschen an uns sichtbar wird. Das Evangelium ist ja eine Botschaft der Liebe. Gott liebt die Menschen so sehr, dass er sie nicht verloren gibt, sondern dass er ihnen nachgeht, dass er sich selbst gibt, um sie zu retten. Und diese Botschaft der Liebe, die wird nur glaubhaft, wenn diese Liebe an uns zu sehen ist und wenn wir nicht nur davon reden. Es ist ganz entscheidend, ob das, was wir sagen über diese Botschaft der Liebe, ob das glaubhaft ist, das ist es nur dann, wenn diese Liebe auch an uns zu sehen ist. Wenn unser Umgang lieblos ist, dann können wir diese Botschaft nicht glaubhaft vermitteln. Deswegen ist ein ganz entscheidender Punkt, dass die Worte, die wir verkündigen und unser Verhalten übereinstimmen, dass es zusammenpasst. Ein anderer Punkt ist, dass wir anderen wertschätzend begegnen, dass wir sie höher achten oder zumindest genauso achten wie mich selbst, anstatt andere fertig zu machen und gering zu schätzen. Es ist ja heute an der Tagesordnung, dass Leute fertig gemacht werden, sie niedergemacht werden, ob das in den Medien ist, ob das in Freundeskreisen ist, ob das in Klassen ist oder im Kollegenkreis. Menschen, die anders sind, die eine andere Meinung haben, werden fertig gemacht. Sie werden gering geschätzt. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir Christen da anders sind, dass wir uns anders verhalten und dass wir auch Menschen mit einer anderen Meinung trotzdem in einer guten Weise mit ihnen umgehen und sie wertschätzend begegnen. Jeder Mensch ist vor Gott gleich wertvoll, das wissen wir als Christen. Und deswegen gibt es keinen Grund, Menschen geringschätzig oder ja, als nicht wertvoll oder weniger wertvoll zu betrachten und vor allen Dingen so zu behandeln. Sagen wird das selten jemand, aber im Verhalten muss es deutlich werden, dass ich den anderen genauso schätze wie mich, auch wenn der vielleicht in einer ganz anderen, ja, in ganz anderem Umfeld lebt oder was auch immer vielleicht schwierig ist. Bei Gott gilt jeder Mensch gleich viel. Und das muss auch uns prägen. Freundlichkeit ist ein ganz wichtiges Ding. Ein freundliches Wort auf den Lippen haben. Auch vielleicht zu denen, die mich nerven. Also, da kann man ja ganz viele Beispiele nennen. Wir haben unzählige Situationen in unserem Alltag, wo wir uns entscheiden können, ob wir ein freundliches oder ein unfreundliches Wort sagen oder ob wir gar nichts sagen. Ein paar einfache Beispiele. Bei mir klingelt ab und zu das Telefon und da ist irgendjemand dran, der mir irgendwas verkaufen will. Da sitzt also irgendjemand in einem Callcenter, der diesen Job hat und keinen anderen und wahrscheinlich nicht allzu viel Lust hat, das zu machen und sich von 1000 Anrufen am Tag 999 Mal anhört, lass mich in Ruhe mit deinem Mist. Und dann haben wir die Entscheidung, wie wir dort reagieren. Natürlich lasse ich mir am Telefon auch nichts verkaufen. Aber man kann auch ein höfliches Gespräch führen. Und kann zum Beispiel sagen, ach wissen Sie, das ist ganz nett, dass Sie mir dafür sorgen wollen, dass ich günstigen Strom kaufe. Aber wissen Sie, ich bin das ja gut versorgt, ich habe das auch gut im Blick. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Kann man das Gespräch auch beenden, um sich in die Länge zu ziehen. Aber man kann es auf eine gute und positive Weise machen. Und da wird sich der andere am anderen Ende vielleicht im positiven Sinne erschrecken, weil der sowas selten zu hören kriegt. Vielleicht eher selten, aber kommt auch die Nachfrage. Warum sind Sie so freundlich? Oder Paketdienste. Heute wird ja ganz viel im Internet bestellt. Bei jedem von uns klingelt es wahrscheinlich täglich an der Tür oder alle paar Tage steht der Paketdienst draußen. Ein freundliches Wort. Also meckern, das kennen wir ja alle. Wenn ein Paket zu spät kommt, beschädigt ist oder Sie haben zur falschen Zeit geklingelt, da ist das Kind aufgewacht oder so, hat gerade Mittagsschlaf. Gibt es ja 100 Gründe. Aber wisst ihr, ich habe das mal gesehen, wenn die fahren ja dort los und haben das Auto voll bis unters Dach und Feierabend ist, wenn das Auto leer ist. So. Ich möchte das ehrlich gesagt nicht machen. Und wenn die dann immer nur irgendwas, also gar nicht hören oder vielleicht immer noch Kritik, was würde denn passieren, wenn wir freundlich sind, wenn wir das nicht als selbstverständlich erachten, dass sie uns diese Dinge bringen, sondern dass wir uns freundlich bedanken, ein freundliches Wort auf den Lippen haben. Zum Beispiel mal, gerade wenn es ja gerade Mistwetter ist oder so, dass man sagt, Mensch, Sie tun mir heute leid, dass Sie hier bei dem Wetter hier den ganzen Tag draußen rum, kann ich Ihnen Tee anbieten? Könnte man ja mal machen. Wahrscheinlich werden die das ablehnen, weil sie keine Zeit haben, weil ja dann der Feierabend später wird. Aber am Ende fragen die vielleicht mal, warum sind Sie so nett oder warum machen Sie das? Vielleicht legen die auch mal ihre Tour so, dass sie dann als Letztes da rumkommen und dann tatsächlich mal Tee oder einen Kaffee mittrinken. Und das kann Möglichkeiten zum Gespräch ergeben. Oder an der Supermarktkasse, man hat es eilig und es geht nicht vorwärts. Kassiererin hat Probleme, weil der Barcode nicht geht und er muss in der Liste gucken und dann ruft vielleicht die Kollegin, haben wir alle schon erlebt. Da kann man ungeduldig werden und sagen, kann das jetzt mal vorwärts gehen? Man kann auch wenn man eilig hat, sagen, ein Glück sind wir ja nicht alle auf der Flucht, die Minute haben wir. Da kann man der Verkäuferin eine ganze Menge Druck nehmen, das ist für die auch unangenehm, hat ein freundliches Wort. Es gibt, man könnte hunderte Beispiele bringen. Ihr wisst alle Situationen, wo man sich entscheiden kann, sage ich was Freundliches oder was Unfreundliches. Anderer Punkt, was uns genannt wird, dass wir uns um Ausgegrenzte und Außenseiter kümmern, also dass wir erbarmend, barmherzig und gütig sein sollen, im Gegensatz zu hartherzig. Es gibt ja viele Menschen, die gemieden werden, aus vielen verschiedenen Gründen. Jesus hat gerade das nicht gemacht. Er ist gerade immer zu denen gegangen, die irgendwie ausgegrenzt waren, die Außenseiter waren. Also das ist ja auffällig, dass Jesus permanent zu diesen Menschen geht. Und ich denke, dass wir es ihm nachtun sollen an dieser Stelle, um auch deutlich zu machen, wie Gottes Art ist. dass wir uns gerade um die kümmern, mit denen keiner was zu tun haben will. Weil gerade dann sind wir Nachfolger von Jesus, wenn wir das tun. Und stellt euch vor, da ist jemand, mit dem niemand was zu tun haben will. Und plötzlich stellen wir uns an seine Seite. Da ist zum Beispiel jemand, der gemobbt wird. Und dann stellt sich man sich als Kollege oder als Mitschüler dazu und sagt, lass den jetzt in Ruhe. Was würde das in den Menschen bewirken? Könnte das nicht dazu führen, dass ein Gespräch möglich wird? Und sagt, du, ich mache das, weil ich weiß, Jesus hat dich lieb. Du bist genauso wertvoll wie jeder andere hier. Und das möchte ich jetzt sehr deutlich machen. Und deswegen stehe ich an deiner Seite. Da kann man ins Gespräch drüber kommen. Das sind alles Möglichkeiten. Heute ist ja die Devise, jeder sich selbst der Nächste. Wir können auf andere schauen, wo wir ihnen helfen können, wenn es geht. Sich an die Seite von Leuten stellen, die eben außenstehend sind. Dass wir friedliebend sein sollen, ist uns in der Bibel gesagt. So viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann. Auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, ob das in der Nachbarschaft ist, wo ich dazu beitragen kann, dass kein Streit und kein Unfrieden entsteht. Also dass ich beispielsweise meinem Nachbar, wenn ich weiß, der regt sich über irgendwas auf, vielleicht ist es gar nicht so begründet, vielleicht ist es auch begründet, ich kann aber dazu beitragen, dass ich eben nicht Anlass gäbe zum Streit. Oder dass ich eben, wenn eine Situation schwierig ist, dann versuche zu sagen, Mensch, komm, lass uns das vernünftig klären. Nimm mal Rücksicht, streiten wir uns doch nicht. Wir sollen das Nötige tun. Wenn sich jemand partout mit uns streiten will, dann werden wir das nicht verhindern können. Das ist schon klar. Aber deswegen sagt er auch, steht er auch, so viel an euch liegt. Wir sollen unser Mögliches tun, um Frieden deutlich zu machen. Auch das hat ja eine geistliche Bedeutung. Wir haben Frieden mit Gott. Und dieser Frieden, das soll sich ja auch auf unsere Beziehungen auswirken, dass auch da Frieden wird. Friedensstifter. Oder wir Deutschen sind ja die Weltmeister im Meckern. Da macht uns niemand was vor. Dieser Weltmeistertitel haben wir gepachtet, denke ich, für alle Zeiten. Machen wir da mit? Oder benennen wir einfach bewusst auch Positives? Also es ist ja gerade jetzt auch in dieser Zeit, es wird geschimpft und gemeckert, wird miese Stimmung verbreitet über alles Mögliche. Gibt ja sicher auch eine Menge Grund. Man findet immer Grund, irgendwie zu meckern und irgendwas zu machen. Aber können wir nicht auch Positives erzählen? Also, als ich noch in der Tischlerei gearbeitet habe, wenn wir da in der Pause zusammensaßen im Kollegenkreis, die ganze Pause ging das nur durch. Also, der Chef ist blöde sowieso, da macht er nur Mist. Die Kunden sind auch, also nee. Und so ging es die ganze Pause. Und, also waren nur negative Themen eigentlich. Und da war dann immer die Frage, Mensch, was kann ich denn jetzt mal Positives erzählen? Einfach was Positives. Also sag, Mensch, aber da hat der Chef uns doch, hat er eine gute Entscheidung getroffen. Oder die neue Maschine, das ist ja cool, das erleichtert uns die Arbeit. Irgendwas. Oder man erzählt was aus der Gemeinde. Da haben wir einen Ausflug zusammen gemacht, das war toll. Oder wir haben ein Grillfest oder was auch immer. Was Positives erzählen. Nicht in den Chor der Unzufriedenen einstimmen, sondern einfach mal eine andere Stimme singen. Nämlich die positive Stimme, eine positive Tonart anschlagen, also eine Dur-Tonart quasi, für die Musikalischen, die können das einschätzen. Die Moll-Tonarten sind ja eher so die düsteren. Ja, Dankbarkeit ist noch so ein Thema. Vieles, also wir sind ja auch Beschenkte, mit dem Glauben Beschenkte, mit Jesus Beschenkte. Und außerdem leben wir ja alle im großen Wohlstand in unserem Land. Wir haben also ganz viel Grund, dankbar zu sein. Und Dankbarkeit ist so vielfach unter die Räder gekommen, dass Dinge als selbstverständlich erachtet werden. Ich möchte ein Beispiel erzählen, was mich sehr bewegt hat. War ich in einem Einkaufszentrum, war auf der Toilette und da war ein Mann mit kleinen Sohn. Und beim Händewaschen dann gab er seinem Sohn eine Münze und da war gegenüber, da stand dann vom Waschraum, also vom Händewaschraum, da stand die Tür oft draußen zum Gang und gegenüber war ein Raum, wo so die, der Hauswirtschaftsraum, wo die Utensilien zum Saubermachen standen. Und da war eine Frau drin, die sich da zu schaffen machte. Und er sagte jetzt zu seinem Sohn, geht der mal zu der Frau und gibt der die Münze. Ging der da drüber, gab der die Münze, da war die ganz verblüfft und hat gesagt, das müssen Sie mir doch aber nicht geben. Da hat der Vater gesagt, das wollten wir aber gerne, weil wir uns gefreut haben, dass es hier so sauber ist. Das hat mich tief bewegt. Ich weiß nicht, ob das Christen waren, wenn nicht, staune ich umso mehr. Also meckern, wenn es dreckig ist, das wissen wir ja alle, wie das geht. Aber tatsächlich es wahrnehmen, es ist sauber und diese Frau hat es sauber gemacht und da bedanke ich mich jetzt. Ich fand das toll. Natürlich war das da ihr Job. Das kriegt die bezahlt. Allerdings wahrscheinlich nicht besonders gut und sie wird es, denke ich, auch nicht so sehr gerne machen, denke ich mal. Also ich würde das nicht so gerne tun wollen. Und ich fand das herrlich, das eben nicht als selbstverständlich zu achten, sondern dankbar zu sein. Und da haben wir so viele Möglichkeiten, jeden Tag an mehreren Stellen Danke zu sagen. Für Dinge, die schön sind, über die wir uns freuen können und damit auch zum Ausdruck zu bringen, ich nehme das nicht als selbstverständlich. Da hat sich jemand Mühe gegeben und auch wenn er es bezahlt kriegt, danke. Wir haben Grund, dankbar zu sein und das können wir weitergeben. Ehrlichkeit ist so ein Thema. Ehrlich zu sein, wenn es zu meinem eigenen Vorteil ist, das ist ja nicht schwer, das müssen wir nicht üben, das können wir alle. Aber ehrlich zu sein, wenn es vielleicht Nachteile für mich hat, das ist viel schwieriger. Aber gerade dann können wir ganz, ganz gute Zeichen setzen für unseren Glauben. Also gerade bei unserer Tischlerei war das ja so, wenn man irgendwas arbeitet, da geht ja auch mal was schief. Ein Stück Holz zu kurz gesägt und da man nichts ransägen kann, heißt das also nochmal. Und dann hat man mehrere Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann das in ganz kleine Teile schneiden und in der Feuerholzkiste ganz nach unten tun, dass der Chef nicht mitkriegt. Oder man kann zum Chef gehen und sagen, du, da ist mal was schiefgegangen, ich muss das nochmal machen. Wir müssen vielleicht nochmal Material bestellen oder so. Nun weiß man natürlich nicht, wie der Chef reagiert. Es kann sein, der sagt, oh, hättest du mal aufgepasst, machst du nach dem Feierabend. Kann aber auch sein, dass der verblüfft ist und dass der sagt, Mensch, das finde ich klasse, dass du da kommst. Ist nicht schön, dass es schiefgegangen ist. Machst es nochmal und gibst der Mühe, dass es nicht nochmal schief geht. Was könnten wir damit nicht erreichen, wenn die Menschen merken, die reden nicht nur von Ehrlichkeit, sondern die leben das auch, wenn es vielleicht Nachteile bringen kann. Meine Tochter kam mal nach Hause und hat mir erzählt, das hat mich sehr gefreut, hat eine Arbeit geschrieben und die Lehrerin hatte sich bei der Addition der Punkte verrechnet. Sie hatte ihr einen Punkt zu viel drunter geschrieben und dann wusste natürlich meine Tochter nicht, was passiert. Da ist aber zu der Lehrerin gegangen und hat ihr das gesagt. So, und der eine Punkt weniger hätte bedeutet, wäre nicht mal eine 1 gewesen, sondern eine 2. Und das hat die Lehrerin dann aber nicht gemacht. Die hat gesagt, wir belassen es dabei. Es ist schön, dass du es mir gesagt hast. Und das können Momente sein, wo wir auch drüber reden können. Wo wir, wenn die uns fragen, warum gibst denn du das zu? Oder die Kollegen, bist ja schön blöde. Warum sagst du das? Und da kann man davon erzählen, dass Ehrlichkeit für uns Christen ein ganz wichtiges Thema ist. Niemand möchte belogen werden. Niemand, auch die Nichtchristen nicht. Und wir sind ganz speziell der Wahrheit, sehen wir uns verpflichtet und deswegen gilt das auch, wenn es zum eigenen Nachteil ist. Also sind wir ehrlich. Ja, sanftmütig sein, Jesus sagt, ich bin sanftmütig, lernt von mir. Also da steckt da so drin einerseits sanft, also liebevoll etwas zu sagen und mütig, das kommt ja von Gemüt, also eine freundliche Art haben. Ich finde es aber so schön, dass da im Deutschen das ja Mut auch drin steckt. Also, dass wir freundlich, trotzdem mutig die Wahrheit sagen. Wir können die Wahrheit nicht weglassen, dass die Sünde in die Verlorenheit führt. Aber das, was mit Liebe sagen, das bringt dieses Wort zum Ausdruck. Freigebig sein. Wenn wir nicht am Geld hängen und die Leute das merken, dass wir auch abgeben, dann merken die doch, dass das Geld nicht unser Lebensinhalt ist. Für viele Menschen ist das Geld, so viel wie möglich zu haben, der Lebenssinn. Wenn die aber an uns sehen, die geben gerne weg, dann kann es ja sein, dass man mal darüber ins Gespräch kommt, warum gibst denn du das weg? Oder dass man sagen, das ist nicht mein Lebenssinn. Ich muss hier nicht alles haben, weil ich weiß, da kommt noch was viel Besseres. Das kann ich mir mit Geld nicht kaufen. Und deswegen brauche ich, kommt es jetzt nicht auf jeden einzelnen Euro an. Ich habe ein anderes Lebensziel, einen anderen Lebenssinn. Ja, dann, dass wir auch offen bekennen als Christen, dass wir dieses oder jenes nicht mitmachen können. Also gerade bei uns im Kollegenkreis war das auch oft so, dass da Witze erzählt wurden, die manchmal doch sehr deutlich unter der Gürtellinie angesetzt waren. Und da ist ja die Frage, lacht man damit oder wie geht man damit um? Ich habe dann dem einen Kollegen, ich habe mir das dann mal verbeten. Ich habe dem gesagt, du, ich möchte mir das nicht mit anhören, erzähl das bitte, wenn ich nicht dabei bin. Wir müssen das nicht tun. Wir können klipp und klar auch sagen und auch das kann Zeichen setzen, dass wir mit Rückgrat sagen, dieses oder jenes mache ich nicht mit oder bin ich nicht dabei. Auch wenn zum Beispiel der Chef sagt, es wäre auch nochmal so ein Thema mit der Ehrlichkeit, wenn uns zum Beispiel ein Chef sagt, tue dieses oder jenes, was Unehrlichkeit bedeuten würde. Also zum Beispiel, wir kommen 3 Tage zu spät zum Kunden, sagt dem mal, das Auto war kaputt und deswegen kommen wir erst heute. So. Da kann man machen dann. Oder aber sagt, du, ganz ehrlich, ich kann und möchte als Christ nicht lügen, ich müsste die Wahrheit sagen. Wenn du das möchtest, dass der Kunde hört, dann müsstest du ihn bitte anrufen und ihm das selbst sagen. Ganz, also ja, auch gerade was die Gebote angeht, die gelten. Und dass wir da klar auch dazu stehen und auch Rückgrat haben, sagen wir, dieses oder jenes können und wollen wir nicht mitmachen. Auch zum Beispiel das Thema Abtreibung wäre da zu nennen. Dass man da klar steht und sagt, das ist von der Bibel her ganz klar zu sehen, das ist Mord. Da steht klar drinnen, dass Gott einen Menschen schon im Mutterleib bildet. Und ja, es gibt schwierige Situationen, das ist überhaupt nicht Gegenstand, aber es ist falsch, wenn ein Mensch dort getötet wird. Und das wird da auch klare Kante sagen und auch wirklich uns klar dazu stellen. Ja, könnte man sicherlich noch vieles mehr nennen. Ich möchte noch so ein paar praktische Dinge. Also zum einen mit so einem T-Shirt, das ist natürlich, das ist ein guter Gesprächsaufhänger. Wenn man so rumläuft, habe ich mich übrigens letztens gefreut, wir hatten vorgesagt den Jugendmissionstag, da hatte ich dieses T-Shirt an und habe darüber auch gesprochen. Und jetzt war ich 5 Monate später im Osterzgebirge zu einer Themenreihe und da kam eine junge Frau und hatte ein Sweatshirt an, war derselbe Spruch drauf. Bin ich so dahin und habe gesagt, ey, das ist ja cool, das habe ich auch. Und da hat die mir gesagt, ich war beim Jugendmissionstag. Da habe ich das gelesen, habe mir das anschließend auch gekauft und jetzt gehe ich damit in die Schule. Fand ich herrlich. Wisst ihr, was ist passiert? Was passiert ist? Die hat sich angesteckt mit diesem Gedanken. Und jetzt ist das ist ein junges Mädel, die ist eigentlich ganz schüchtern. Haben wir dann ein Gespräch und jetzt geht die mutig mit diesem Spruch in die Schule und kommt dann mit Leuten ins Gespräch. Finde ich herrlich. Und also ich ziehe sowas vornehmlich dann an, wenn ich unter Leute gehe, sonst macht es ja keinen Sinn. Ich habe noch so ein T-Shirt, das ist ein bisschen ausgewaschen mittlerweile. Hatte ich lange an. Gab ja diese Filmtrilogie der Herr der Ringe. Und da steht hier so im Originalschriftzug nur ein Buchstabe anders, der Herr der Dinge. Und da steht unten drunter in Elbenschrift Jesus Christus. Und es ist ein herrlicher Gesprächsempfänger, der Herr der Dinge, der Herr über alles, der Herr aller Dinge. Dort geht es um den einen Ring, hier geht es um den einen Herrn. Kann man also sehr schön, gibt es vieles, kann man heute ohne Ende Zeug findet man da im Internet mit so wirklich guten Sprüchen als Aufhänger. Oder dann, ja, Fischaufkleber im Auto, da haben sie mich auch schon angesprochen, ob ich zum Angelverein gehöre. Ich sage, nein, ich gehöre zu Jesus und habe das dann erklärt. Eine andere wunderbare Möglichkeit sind die sozialen Netzwerke. Also wir wissen alle, Handys und so, das ist Fluch und Segen zugleich. Das kann totaler Fluch sein. Wir können das aber auch zum Segen benutzen. Weil gerade die sozialen Netzwerke, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, die können wir doch auch einsetzen, um uns zum Glauben zu bekennen und Gedanken an Jesus zu bringen, gute Botschaft rüberzubringen. Das Erstaunliche ist, ich habe irgendwann mal angefangen, so im WhatsApp-Status, immer mal so, findet man auch im Internet massenweise so ein schönes Bild mit dem Bibelwort oder irgend so und das dort reinzustellen. Und dann hat man ja in seiner Kontaktliste nicht nur Christen, sondern auch Nichtchristen. Und dann kann man ja sehen, wer den Status angeguckt hat. Und da habe ich am Anfang gedacht, naja, die Nichtchristen, die werden sich das 3-mal angucken und dann werden die sagen, ha, der Wurscht mit seinem frommen Zeug, lass mal bleiben. Nee, wann immer ich sowas reintue, die Nichtchristen, die gucken das jedes Mal an. Und wisst ihr, wie viele Leute wir da erreichen? Also bei mir ist es ja mit den Kontakten im Smartphone noch überschaubar. Wenn ich da bei meinen Kindern rumfrage und wenn ich jetzt bei euch rumfragen würde, das sind ja manchmal Hunderte. Das heißt, wenn wir da mal eine Botschaft reinsetzen, da erreichen wir Hunderte Leute. Zum Beispiel bei Facebook, da, wir haben als Evangelisationsteam eine Facebook-Seite und da bringen wir einmal im Monat, jeden Sonntag eine kurze Andacht. Und die wird dann so weitergeteilt und der Administrator kann dann sehen, wie viel die gelesen haben. Da erreichen wir zum Teil ein paar tausend Leute damit. Mit so einer kurzen Andacht. Und so haben wir viele Möglichkeiten, alle, das auch zu nutzen, diese Plattformen, um deutlich zu machen, ich bin Christ und B, um die Leute zum Nachdenken anzuregen, um Jesus zu verkündigen, um Zeuge für Jesus zu sein. Wir können diese Dinge auch dafür nutzen. Und wir müssen sie. So wie jetzt die Pandemie dafür gesorgt hat, dass wir Online-Übertragungen und so, dass also in vielen Gemeinden es technisch vorangegangen ist, weil die Not es geboten hat, Übertragungsmöglichkeiten zu schaffen. Und so können wir diese Dinge auch nutzen. Gleiches gilt auch so mit ein paar, eher Jugendliche würden sagen, das ist ja voll retro, aber so mit Karten oder irgendwas. Ich finde das trotzdem toll, da gibt es ja auch verschiedene Sachen, wo man sich was holen kann. Marburger Medien oder Gott.net gibt es noch Seite. Habe ich ein paar schöne Sachen gefunden. So hier zum Thema Friday for Future. Karten, Kleber und alles mögliche. Das Herrliche ist ja, diese Bewegung redet ja davon, die Welt zu retten. Und hier wird eben da die Verbindung hergemacht, Friday for Future ist schon eine gute Idee, aber es gibt grundsätzlich den einen Freitag für die Zukunft. Und das ist der Karfreitag. An dem wurde die Zukunft der Welt gerettet. Und jeder Mensch kann dadurch gerettet werden. Und es greift aktuelle Dinge auf. Das ist dann hier drinnen, gerade in dem Faltheft, ist das ein bisschen erklärt. Und da kann man gut ins Gespräch kommen. Gerade mit jungen Leuten oder so und sagen, du, ja, für die Umwelt, was sie tun, das ist mit Sicherheit wichtig, aber die Welt retten, das wird nicht klappen. Das hat Jesus schon gemacht. Da ist es besser, sich an Jesus zu halten, wenn es um Rettung geht. Das werden wir Menschen nicht schaffen, wir retten diesen Planeten nicht. Da liegt in des Herrn Hand. Wir müssen unseren Beitrag dazu leisten, aber von Rettung kann da nicht die Rede sein, die gibt es bei Jesus. Eine andere Sache, gerade auch um den Glauben zu erklären, was Jesus ist und warum wir den brauchen, da ist ja so ein kleines Puzzle, das gibt es auch bei Marburger Medien, da ist ein Puzzleteil Gott und da ist ein Puzzleteil du, also der Mensch. Und da merkt man, geht nicht. Der Mensch kann nicht zu Gott kommen. Und dann gibt es Jesus. Und weil Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, hat er beide Merkmale, nämlich die, die an die göttliche Seite passen und die, die an die menschliche Seite passen. Und deswegen ist er quasi der Mittler, das Verbindungsteil, der Adapter, den wir brauchen, dass der Mensch zu Gott kommen kann. Und da kann man mit so einer einfachen Sache erklären, dafür brauchen wir Jesus, weil wir ohne Jesus nicht zu Gott kommen können. Dann gibt es, ja, könnte vieles zeigen, die hat mir noch sehr gefallen, Karfreitag war der Jesus am Kreuz und das ist ja so, hier wer wird millionärmäßig, der 50-50 Joker ist schon weg, noch zwei Antworten übrig, es ist verrückt oder es ist vollbracht. Und dann steht hier hinten dann noch ein Bibelwort dazu drauf. Oder dann gibt es solche Klappkarten, die, wo sich das Bild ändert, wenn man es wackelt, da ist die eine Karte hier, da ist ein verschlossenes Tor, da steht drauf, damit niemand mehr vor verschlossener Tür stehen muss. Wenn man die dann kippt, geht sie der eine Türflügel auf und dahinter scheint Licht raus und da steht dann dort, öffnet Gott uns die Tür zum Himmel. Die Tür ist offen, da kann man deutlich machen, die Tür steht auf. Noch ist sie auf, man kann durchgehen. Aber irgendwann, also Jesus hat sie aufgemacht, aber irgendwann wird sie auch geschlossen. Also besser heute durchgehen oder morgen spätestens. Noch eine andere schöne Sache, gibt wirklich kreative Dinge, kann man herrlich was deutlich machen. Noch Sackgassenschild, manchmal denkt man, jetzt ist alles aus. Kann jeder nachvollziehen, gibt es so Situationen im Leben, wo man denkt, Sackgasse, hier geht es nicht weiter. Klappt man das ja auf. Als Jesus starb, glaubten viele das auch. Das Kreuz. Und dann klappt er nochmal weiter. Doch was wie das Ende aussah, war in Wirklichkeit der Anfang. Das geöffnete Grab, wo man gerade noch sieht, wie Jesus rausgeht. Ja, auch da die Hoffnungslosigkeit, die Sackgasse der Sünde, von Jesus durchbrochen, die Todesmauer eingerissen. Oder ganz einfach so kleine Karten mit dem Bibelwort, ein Geschenk dran gemacht, beim Krankenbesuch vielleicht mal mitgenommen. Gerade das, wenn man jemanden besucht, der im Krankenhaus ist, oder so die Karte mit dran, oder auch wenn man zu Nichtchristen geht, einfach einen Glückwunsch mal auf seine Karte schreiben oder einfach mit dranhängen. Also ich denke, da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Man kriegt sowas heute, ist gar kein Problem. Internet einfach bloß mal gucken. Gerade bei Marburger Medien geht gegen Spende, findet man ganz vieles oder auch eben für die sozialen Netzwerke. Da ist vieles möglich. Ja, man könnte da vieles mehr nennen. Auf kreative Weise können wir auch vielfältig auf Jesus hinweisen. Ob das T-Shirts sind, ob das Karten sind, ob das die sozialen Netzwerke sind. Es gibt eine Menge Möglichkeiten. Auch Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen, Anreize zu schaffen. Und dadurch kann es passieren, dass Menschen neugierig werden, dass sie ins Fragen kommen, dass sie im Idealfall von unserem Glauben angesteckt werden. Und ja, und deswegen die Bitte an uns alle, an euch, dass wir im Gegensatz zur heutigen allgegenwärtigen Devise der Ansteckungsvermeidung ganz bewusst und vorsätzlich vor allem auch ansteckende Christen sind, die mit einer gewinnenden Art andere Menschen mit der rettenden Botschaft von Jesus in Berührung bringen. Das Gute daran ist, dass das wirklich jeder von uns kann. Sein Glauben sichtbar und ansteckend leben, Und das ist vollkommen unabhängig von irgendwelchen Begabungen. Den letzten Punkt, den wir uns für heute noch anschauen, ist das Thema Beziehungen als Grundlage von Gesprächen. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wusstet ihr, dass die meisten Menschen durch Beziehungen zum Glauben kommen? Das sind ca. 79% kommen zum Glauben durch Beziehungen. Dass sie also mit Christen zu tun haben, dass dadurch Gespräche entstehen und dass dadurch dann das vertieft wird und dass sie dadurch dann vielleicht auch mit in Veranstaltungen gehen und dann zum Glauben kommen. Und gerade deshalb sind Beziehungen so wichtig. Ich möchte das an einem persönlichen Beispiel verdeutlichen. Dieses Beispiel verdeutlicht, wie wir Beziehungen aufbauen können zu Menschen und wie daraus Gespräche entstehen können. Ich habe einen guten Freund und dass wir Freunde geworden sind, das ist im Grunde genommen eigentlich ein unglaublicher Vorgang, weil zunächst gar nichts dafür sprach. Und trotzdem sind wir heute richtig gute Freunde. Wie ist das gekommen? Wir haben uns durch unsere Frauen kennengelernt. Die kennen sich aus der Schule, durch das Studium und so waren sie dann getrennt und dann später, als das Studium vorbei war, war also ein Besuch. Und da hat die Freundin von meiner Frau ihren damaligen Freund, jetzigen Ehemann, mitgebracht. Der war nur mit und ich war nur dabei. Weil eigentlich wollten sich die Frauen treffen und wir waren so gewissermaßen die Anhängsel. Das Besondere war, der war nur sehr ungern dabei. Warum? Der wusste, dass wir Christen sind. Und er hatte absolute Vorbehalte gegen Christen. Der hatte das so gelernt und auch schlechte Erfahrungen gemacht. Für ihn waren Christen komische und weltfremde Leute, die nur versuchen, anderen irgendwas überzustülpen. Und damit wollte er nichts zu tun haben. Anfänglich war nur ein ganz loser Kontakt. Also wenn sich die Frauen beim Besuch unterhalten haben, dann haben wir uns notgedrungen auch unterhalten, um nicht einfach nur da zu sitzen, halt über dieses und jenes. Und dann hat es gar nicht lang gedauert, da haben wir gemerkt, dass wir uns gut unterhalten können. Und es hat auch nicht lang gedauert, da hat er gemerkt, so komisch ist der Guntram gar nicht, auch wenn der Christ ist. Mit dem kann man eigentlich ganz normal reden. Und dann haben wir festgestellt, dass wir auch noch gleiche Interessen haben. Zum Beispiel Fußball. Wir können wunderbar fachsimpeln, obwohl wir nicht für dieselbe Mannschaft halten, sondern dass eher große Konkurrenten sind. Und dann haben wir angefangen, uns ohne unsere Frauen zu treffen. Die konnten das kaum fassen, dass wir uns plötzlich alleine treffen. Dann haben wir gemeinsam ein Spiel angesehen und das eine oder andere Kaltgetränk dazu genommen und über alles Mögliche geredet. Wir haben eine ganz normale Beziehung zwischen uns aufgebaut, in der es zunächst überhaupt nicht um den Glauben ging. Wir haben uns einfach gut verstanden, weil wir gemeinsame Interessen haben und weil wir uns auch von unserem Charakter her sehr ähnlich sind. Und so beginnt ja jede freundschaftliche Beziehung über Gemeinsamkeiten und ohne den vorsätzlichen Hintergedanken, es nur dafür zu tun, dem anderen den Glauben zu vermitteln. Wir haben uns beide als Freunde lieb gewonnen. Der andere ist uns wichtig geworden. Und das, obwohl wir eben in Sachen Glauben total gegensätzlich waren. Er, der absolute Skeptiker, überzeugter Atheist, alles, was mit Kirche zu tun hat, war ihm völlig suspekt. Und ich als bekennender Christ. Seine Vorbehalte gegen mich waren bald verschwunden und unsere Gespräche wurden tiefgreifender. Es ging nicht mehr nur um Fußball, sondern auch über Gott und die Welt. Irgendwann, da fing er an, Fragen zu stellen. Eine der ersten Fragen war, sind wir eigentlich auch noch Freunde, wenn ich nichts vom Glauben wissen will? Da kam seine Skepsis zum Vorschein, dass es doch sein könnte, dass ich nur deshalb Kontakt zu ihm habe, um ihn den Glauben überzustülpen. Daran ist mir deutlich geworden, wie wichtig das ist, echte Freundschaften aufzubauen, die von wirklichem Interesse an dem Menschen geprägt sind, also die von Liebe geprägt sind. Wenn wir eine Beziehung aufbauen nur mit dem ausschließlichen Zweck der Bekehrung des anderen, dann wird der andere das merken und es wird ihn abstoßen. Ich habe meinen Freund beruhigen können. Ich habe ihm versichert, dass wir Freunde bleiben, auch wenn er kein Christ wird. Und das habe ich auch ehrlich so gemeint, Wir sind heute noch ganz enge Freunde, obwohl er bis heute leider noch kein Christ ist. Ich bete aber weiter dafür und gebe mein Bestes, dass es so wird. Ich erzähle euch morgen noch von einer Begebenheit von letzter Woche. Natürlich dürfen wir hoffen, dass wir auch über den Glauben ins Gespräch kommen. Und das sollten wir und können auch als Ziel haben. Aber das darf nicht das alleinige Ziel sein. Wir haben dann viele tiefgreifende Gespräche geführt, bis tief in die Nacht. Ich kann mich erinnern, das eine Mal war es, glaube ich, 3:30 am Morgen. Seine Fragen wurden immer konkreter und auch schwieriger. Dadurch bekam ich aber die Möglichkeit, vom Glauben zu erzählen, von meinen Erfahrungen zu berichten, zu erklären, was in der Bibel steht und warum es in meinen Augen vernünftig ist, an Jesus zu glauben. Und dann kam ein Tag, da sagte er sinngemäß zu mir: Guntram, du bist so anders wie ich. Ich sorge mich um alles, ich habe keine innere Ruhe, ich bin nie mit irgendwas zufrieden. Und du, da habe ich den Eindruck, du bist zufrieden. Du hast mehr innere Ruhe, du bist ausgeglichener, du sorgst dich nicht um alles, du schaust hoffnungsvoll in die Zukunft. Irgendwie hast du es in manchen Dingen besser wie ich. Das ist irgendwie beneidenswert. Wie kommt denn das? Warum ist das so anders bei dir? Habt ihr gemerkt, was da passiert ist? Unsere Freundschaft hatte den Rahmen gegeben und in diesem Rahmen, da konnte mein Christsein auf ganz natürliche Weise, ohne dass es irgendwie aufgesetzt war, sichtbar und hörbar werden. Und das hatte ihn ein Stück weit angesteckt. Es war Neugier entstanden. Er bekam Sehnsucht danach, weil er merkte, der hat irgendwas, was es ihm leichter macht, was besser ist, was ich nicht habe. Und das machte ihn neugierig. Beziehungen sind ein wunderbarer Rahmen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind sie sogar der beste Rahmen, weil in einer Freundschaft Zuneigung und Vertrauen und Offenheit da ist, weil einfach eine passende Atmosphäre ist, auch für tiefgreifende Gespräche. Wenn man da schön gemütlich zusammensitzt und sich auch vertraut, befreundet ist, dann ist es einfach eine gute Möglichkeit und es ist viel einfacher, auch tiefgreifend von sich zu erzählen und solche Dinge zu besprechen. Und da kann deutlich werden, dass wir es als Christen in der Tat besser haben. Und das können und sollen wir zeigen. Das brauchen wir nicht verheimlichen. Und wenn möglich, können wir darüber reden. Ich habe das meinem Freund dann übrigens beantwortet und habe ihm eine Liste geschrieben. Ich habe mich zu Hause hingesetzt, habe darüber nachgedacht und habe dann drüber geschrieben, warum, oder ich habe es als Christ besser, weil, Doppelpunkt. Und dann habe ich unten drunter jede Menge Anstriche gemacht. Das ist eine ganze A4-Seite geworden. Und ich würde euch ermutigen, das mal zu tun. Es sind unendlich viele Dinge, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber reden oder länger, wenn wir das mal aufzählen, wo wir es tatsächlich besser haben. Aber wir haben ein Ziel im Leben. Wir wissen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Wir wissen, dass der Tod gerade jetzt nicht das Letzte ist. Wir wissen, dass der Virus uns nicht von Gott trennen kann, sondern dass es dann weitergeht. Es gibt unendlich viele Dinge, wo wir es als Christen eben wirklich viel besser haben. Was ein Vorteil ist und was auch Menschen ja einsehen, die keine Christen sind. Und was sie neugierig machen kann, wo sie sagen, das möchte ich auch gerne. Diese Hoffnung oder Sicherheit, die möchte ich auch gerne haben. Also wir können auch gerne in einer Pause oder so nochmal drüber reden, aber könnt ihr ein paar Dinge aufzählen, aber mit dem Blick auf die Uhr. Aber vielleicht ist es mal lohnend, es ist ja auch eine Hilfe, sich selber da mal. Also uns rutscht es ja ganz oft weg, dass wir das so ein bisschen aus dem Blick verlieren, dass wir es tatsächlich besser haben. Und dann fangen wir an zu meckern und genauso unfreundlich zu sein. Und ich glaube, das ist eine Hilfe, wenn man sich das wirklich mal aufschreibt und sich zu Hause am Schreibtisch hängt oder so. Und wenn man gerade miese Laune hat, dann kann man da mal dran gucken und sagen, Mensch, es gibt so viel Grund, gute Laune zu haben. Ich bin besser dran mit Jesus. Und ich denke, das ist was Gutes, was wir in Gesprächen noch weitergeben können. Und wenn man es mal aufgeschrieben hat, das gilt hier auch, wie ich es vorhin schon mal sagte, dann kann man das auch besser weitergeben. Ich habe mir die Mühe damals gemacht, die Liste ist nicht vollständig, die könnte man auch immer wieder ergänzen. Man merkte auch immer wieder neue Dinge. Und es kommt noch mal was dazu, aber ja, es gibt viele Gründe, dass wir als Christen hoffnungsvoll voller Freude sein können. Und Ja, mir ist an dieser persönlichen Freundschaft deutlich geworden, wie Beziehungen, Freundschaften, also Beziehungen oder Freundschaften Gespräche über den Glauben ermöglichen können. Das ist dort auf ganz natürliche Weise passiert, weil wir uns gut verstanden haben, weil wir ins Gespräch gekommen sind, weil die Gespräche tiefer wurden und weil wir dann eben irgendwann nicht mehr nur noch über das Wetter oder über das letzte Tor unserer Mannschaft gesprochen haben, sondern darüber, was uns noch mehr bewegt, was uns im Inneren bewegt. Eben die wirklich wichtigen Fragen des Lebens, die bespricht man ja vor allem mit Menschen, mit denen man sich besser versteht, mit denen man tiefgreifend redet. Deswegen sind Beziehungen so ein wunderbarer Raum. Ich möchte zum Schluss für heute ein paar Grundsätze nennen, die in Bezug auf Beziehungen bedenkenswert sind. Also als erstes, dass wir konkret für jemanden beten, dass Beziehung möglich wird. Auch da wird wieder deutlich, Gebet ist Grundsatz, nicht Zusatz. Damit geht es los. Dass man jemanden betet für jemanden, zu dem man vielleicht Kontakt hat, dass da eine Beziehung draus wird. Dass man sich näher kommt, dass man sich mehr Zeit miteinander verbringt, dass ein Vertrauensverhältnis entstehen kann und dann Gespräche möglich werden. Ja, dass man eine echte Beziehung aufbaut. Kontakte haben wir ja alle genug, lose Kontakte, wo man mal eine kurze Nachricht hin und her schreibt oder irgendwas. Das mag seine Berechtigung haben, aber sind eben keine Beziehungen, sondern dass wir wirklich echte Beziehungen haben, wo man auch Zeit miteinander verbringt. Wichtig ist, dass wir wirkliches Interesse an dem anderen haben, dass wir ihn annehmen, wie er ist, dass er sich wertgeschätzt fühlt und dass er merkt, dass es uns um seine Person geht und nicht um ein Anliegen, was wir verfolgen. Na, das Stichwort sind wir auch noch Christ, wenn, oder Freunde, wenn ich nicht Christ werde. Dass deutlich wird, wir haben einfach Interesse am anderen. Da ist uns wichtig. Und deswegen gehen wir eine Beziehung mit ihm ein. Ja, private Atmosphäre ermöglichen, du hast es vorhin schon gesagt, gastfreundlich sein. Das ist natürlich wichtig in einer guten Atmosphäre, wenn man sich zu Hause trifft, schön, was weiß ich, eine Kerze auf dem Tisch oder Getränk dabei oder irgend so, der Kamin an, wer hat. In einer schönen Atmosphäre, in einer guten Atmosphäre, wo es gastfreundlich zugeht, wo man sich wohlfühlt, wenn man hinkommt, wo man sich angenommen fühlt, dann öffnen sich Menschen auch, wenn sie merken, hier ist eine schöne Atmosphäre. Atmosphäre trägt ja ganz sehr dazu bei, ob man offen ist oder nicht. Übrigens auch in unseren Gottesdiensten prägt die Atmosphäre ja ganz sehr, ob Menschen, die dazukommen, davon angesprochen oder abgestoßen werden. Also Atmosphäre kann Herzen öffnen oder auch Herzen verschließen. Deswegen, ja, gastfreundlich sein, eine gute und private Atmosphäre ermöglichen. Und natürlich auch Möglichkeiten für Gespräche schaffen. Natürlich können und sollen wir auch solche Beziehungen dann versuchen, über den Glauben zu reden. Ich habe ja auch gewusst, ich habe es als Christ besser als mein Freund. Aber ich wollte es auch nicht für mich behalten, weil ich ihm das ja auch gönne, das habe ich ihm auch gesagt. Ich wünsche dir, dass du das auch hast. Nichts wünsche ich dir mehr. Dass du diese innere Ruhe, diese Gewissheit der Rettung, diese Freude auch haben kannst. Aber dafür ist es nötig, dass du glaubst, dass du Jesus annimmst. Und natürlich kennen wir das. Und da können wir auch versuchen, in solchen Gesprächen, indem wir was erzählen von der Gemeinde, reden wir dann noch morgen drüber, wie wir auf eine gute Weise das Gespräch, also aus einem Gespräch über alles Mögliche, dann auch in Gespräche über den Glauben kommen können. Also ja, Möglichkeiten für Gespräche schaffen. Dass wir etwas erzählen und damit eben auch Fragen vielleicht provozieren. Also auch das ist ja möglich, nur dass man irgendwas erzählt, was man als Christ erlebt hat und den anderen damit ein Stück weit animiert, dass der nachfragt, hey, erklär mir das mal genauer, oder was ist da passiert, oder warum hast du das so gemacht, oder so. Na, dass man einen Anreiz schafft. Erinnert euch vorhin, Neugier wecken. Wie gesagt, durch Denkanstöße. Also, ja, da immer überlegen, was könnte ich denn, könnte ich den anderen jetzt irgendwie dazu bringen, dass er weiter nachfragt. Natürlich, wenn uns Fragen gestellt werden, diese beantworten, aber, und das ist mir auch wichtig, und das habe ich auch erst lernen müssen, den Spieß umkehren, selber Fragen stellen. Die Nichtchristen stellen uns ja viele Fragen, manchmal auch ganz schwierige Fragen, reden wir morgen noch drüber, aber es gibt keinen Grund, dass nur wir uns fragen lassen sollten. Also, auch wir können Zurückfragen stellen. Werden wir dann morgen noch ein bisschen mehr darauf eingehen, aber wir haben genauso viel Grund, die Atheisten zu fragen, wie sie das plausibel finden, was sie eigentlich glauben. Habe ich mit meinem Freund auch gemacht, dem habe ich mal gesagt, eigentlich bist du doch viel gläubigerer Mensch wie ich. Empfehle ich euch morgen noch ein gutes Buch dazu, das war jetzt der Werbeblock. Ja, Fragen beantworten, selber Fragen stellen. Und wenn möglich, wenn man dann einmal befreundet ist, dann denjenigen auch mal sagen, Mensch, gehst mit. Habe ich mit meinem Freund auch gemacht, da ist dann tatsächlich auch mit gewesen. Ich hatte ihm mal erzählt, dass wir hier uns als junge Familien immer treffen und dann auch mal wandern gehen, die Sächsische Schweiz. Und da hat er gesagt, oh, das ist ja cool, kann man da mitgehen? Ich sagte, na klar. Und da waren die mit ihrer Familie mit, haben dann gemerkt, das sind keine Spinner, da machen die Kinder genauso Blödsinn wie unsere auch und die Erwachsenen unterhalten sich gut. Und dann sind wir zu einer Freizeit gefahren und da sind die mitgefahren. Einfach weil die gemerkt hatten, tolle Truppe, gehören wir gerne dazu. Und natürlich, wenn es geht, ja, zu evangelistischen Veranstaltungen einladen, wo der Glaube erklärt wird. Ja, gibt sicherlich noch weitere Möglichkeiten, um Beziehungen aufzubauen. Zum Beispiel könnte man mit Arbeitskollegen mal sagen, Mensch, wollen wir mal was gemeinsam unternehmen? Lasst uns mal zusammen grillen. Oder dass man mal mit Nachbarn oder so, gerade wenn wir mit den Häusern aneinander wohnen, das haben wir letztens bei uns gemacht. Wir haben so eine kleine Anliegerstraße, sind für Häuser. Und ja, das war mit der Nachbarschaft am Anfang auch ein bisschen schwierig, weil manche Nachbarn, die sind ein bisschen sehr eigen und gab es ein bisschen Reiberei. Und jetzt haben wir letztens gesagt, Mensch, komm, lass uns doch mal die ganze Straße und jetzt machen wir ein Grillfest. Dann haben wir unseren Carport, der ist relativ groß, gesagt, so, jeder bringt was mit und dann machen wir einfach mal ein schönes Grillfest. Und das Tolle ist, so gut wie dort haben wir uns noch nie unterhalten. Na, über den Gartenzaun, da redet man nicht so viel, aber dort haben wir richtig gute Gespräche geführt und man merkt, dass das sich fortsetzt. Dass wir auch jetzt, wenn wir uns draußen sehen, viel besser, viel offener miteinander sprechen. Weil das so ein bisschen, ja, ist ein bisschen Eis gebrochen, sind so ein bisschen Vorbehalte abgebaut worden. Man hat gemerkt, man ist eigentlich ganz umgänglich. Und also das können gute Möglichkeiten sein, um auch da in Beziehungen zu kommen. Nicht bloß Tür an Tür zu wohnen, sondern eben dann auch eine Beziehung zueinander zu kriegen. Das habe ich schon gesagt, mit Arbeitskollegen vielleicht mal was unternehmen, um auch da sich näher zu kommen. Oder jemanden mal zu besuchen, der krank ist. Was würde denn passieren, wenn man einen Nachbarn, mit dem man vielleicht gar nicht so viel zu tun hat, der liegt im Krankenhaus, man geht den mal besuchen? Würde das nicht dazu führen, dass der sich fragt, und das ist aber schön, dass sie kommt, und es ist gleichzeitig krass, also weil hätte ich jetzt so nie erwartet. Und wenn man dann noch irgend so eine schöne Karte mitnimmt, an irgend so was, was man noch mitnimmt, können gute Gespräche möglich werden. Kann man auch, kann dazu führen, dass man ins Gespräch kommt, dass der fragt, warum besuchst du mich jetzt hier? Personen, kann man das erklären, warum? Dass man Jesus Nachfolger ist und ja, und dass du mir wichtig bist und dass ich teilnehme, dass es dir jetzt nicht gut geht und dass einfach und dass sich jeder freut, wenn man im Krankenhaus nicht bloß alleine ist, sondern mal jemand kommt. Und ja, und das sind alles so Punkte, wo wir ins Gespräch kommen können, wo Kontakte entstehen können, wo Beziehungen entstehen können. Auch im Sportverein ist es möglich, wo man sich ja, wenn man Tennis spielt oder was auch immer, Fußball in der Mannschaft ist oder so, auch da kann man ja mal sagen, lasst uns was gemeinsam tun. Ich lade euch mal alle zu mir ein. Und gerade wie das der Levi gemacht hat, der hat nur seine Kollegen eingeladen, die Zöllnerkollegen und Jesus dazu. Und so könnten wir das ja auch machen. Eine Fete geben, die Arbeitskollegen oder und eben noch jemanden dazu, der vielleicht glaubenssächlich ein bisschen noch mehr aussagefähiger ist, wie man vielleicht selber ist, sagen, bringen wir einfach mal zusammen. Ich hätte es fast gesagt, einen Fahrer dazu einzuladen, aber noch kann ja jemand anders sein, wo man sagt, Mensch, lass uns das mal zusammenbringen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, deswegen habe ich zum Schluss noch drei Punkte hingesetzt, weil, ja, da können wir auch kreativ sein und ich denke, da fällt jedem vielleicht auch was ein, wenn man so sein Lebensumfeld sich anschaut. Was sind da für Menschen um mich rum, in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis, im Sportverein? Was habe ich vielleicht schon für Kontakte oder für lose Freundschaften, wo es sich lohnen würde zu investieren? Mir ist natürlich auch klar, und das wissen wir auch alle, Beziehungen brauchen Zeit. Das ist was, wo man rein investieren muss. Aber ich sage es auch ganz ehrlich, das macht doch auch totale Freude. Also die Treffen mit meinem Freund, das war mir immer innerlich ein Fest. Ich freue mich jedes Mal drauf, weil das Momente sind, wo wir gute Gespräche führen und jedes Mal davor bete ich und sage, Herr, schenk offene Gesprächstüren, dass es sich ein Gespräch ergibt, ich ihm Zeugnis geben kann, dass er wieder einen Schritt näher zu dir kommt. Und wenn es nur ein Schritt heute ist, gib mir die richtigen Worte. So viel für den heutigen Abend. Ich danke euch herzlich. Das war schon nicht ganz einfach, nach dem Tagwerk und dem Ende der Woche noch so lange aufmerksam zu sein. Wir treffen uns morgen um 10 wieder hier in neuer Frische. Man sagt ja manchmal so, wir sehen uns in alter Frische, halte ich nicht so für brauchbar, weil die alte Frische, also jetzt ist die Frische wahrscheinlich eben doch sehr verbraucht. Und es wäre ja schöner, wir sehen uns morgen in neuer Frische. So in sonnabendlicher Morgenstimmung, die Sonne scheint, man kommt beschwingt und macht sich dann über ein paar Dinge Gedanken. Weil, ich sage es schon mal jetzt, morgen wollen wir uns ja damit auseinandersetzen, wie kommen wir ins Gespräch. Und das sind keine ganz einfachen Gedanken. Und deswegen ist es auch gut, wenn eine neue Frische dann dafür da ist. Also, seid behütet auf dem Nachhauseweg, schlaft wohl, bis morgen früh.